6.4.2022 wurde im Wohnprojekt Schellingstraße eine Dokumentation über den Fall Ella vorgestellt. Im Hinterhof des Gebäudes war nach der Küfe ein Beamer und eine Leinwand aufgebaut worden. Nach einigen einleitenden Worten der Moderatorin und dem Verlesen eines Briefes von Ella aus dem Gefängnis ging es los.
Am 30.09.2019 besetzten Aktivistis die Trasse der geplanten A49 im Dannenröder Wald. Sie wollten die Rodung der wertvollen Baumbestände verhindern und ein lautes Zeichen für eine echte Verkehrswende setzen.
Ein Jahr lang prägten fantasievolle Aktionen, das Basteln von immer mehr Baumhäusern und vieles mehr den Protest, der bundesweite Schlagzeilen machte und das Autoland Deutschland durchschüttelte. Doch die Betonlobby wollte nicht aufgeben. Am 1. Oktober 2020 griff der Staat an.
Baum für Baum wurden die Besetzis heruntergeholt. Mal mehr, mal weniger sanft.
Wie leider unter jetzt? Dann dreh ich dir den Hals kaputt, du Wichser. Pass auf,
es... Am 26.11.2020 standen sie im Baumhausdorf nirgendwo und trafen dort neben vielen anderen auf Ella.
Am 27.11.2020 wurde Ella aus den Bäumen geräumt und befindet sich seitdem in U-Haft. Sie soll mehrere gezielte Tritte gegen den Kopf eines SEK-Beamten geführt haben und ihn dadurch in Lebensgefahr gebracht haben, nämlich in die Gefahr eines Absturzes 15 Meter tief. Daraus wurde Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben, die später jedoch fallen gelassen wurde. Übrig blieben versuchte gefährliche Körperverletzung, Widerstand und täglicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Nach 6 Monaten U-Haft kam es dann zur Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Alfeld. Dort wurde Ella nach 6 Verhandlungstagen zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Die SEKler, die alle voll vermummt vor Gericht auftraten, hatten eine abgesprochene Geschichte einstudiert. Der Richter lehnte alle Anträge der Verteidigung ab und sprach am Ende der Verhandlung Ella vehement für schuldig. Videomaterial von der Polizei, das die Verteidigung als Beweismittel einbringen wollte, ließ er nicht zu. Genau wie ein Gutachter der Verteidigung, der anhand des Videomaterials den Tathergang rekonstruiert hatte.
Dieser Film zeigt, was wirklich geschah. Auch wenn es absolute Wahrheit nicht gibt, weil Menschen immer nach ihren Vorerwartungen wahrnehmen, so ist die Lüge um Ella doch ungewöhnlich gut dokumentiert. Denn die Polizei selbst hat das Geschehen mit vielen und überwiegend sehr guten Kameras videografiert.
Zudem gibt es schriftliche Protokolle der Vernehmung unmittelbar nach dem Geschehen, welches in einen versuchten Totschlag umdefiniert wurde, um Ella einzusperren und den Protest einzuschüchtern.
Dieser Film zeigt einige dieser Videos. Sie stammen von der Polizei, lagen Staatsanwaltschaft und Gericht vor. Hinzu kommen Videos von Beteiligten an der Waldbesetzung und Mitschnitte einer großartigen Nachstellung der Abläufe am 9. Juli 2021 in Wiesbaden.
Diese Nachstellung bildet den roten Faden durch die folgende Darstellung, denn das Geschehen wurde dort, basierend auf den vorliegenden Beweismitteln, exakt nachgespielt und kommentiert. Es wurde mit mehreren Kameras aufgenommen. An den entscheidenden Punkten wird dann das Originalmaterial aus dem Dannenröder Forst eingeblendet und mit Akten sowie Urteil verglichen.
So wird klar erkennbar, die Polizei sprengte eine Versammlung, ohne sie aufzulösen. Sie griff Ella an, nicht umgekehrt. Und das gleich mehrfach. Alle eingesetzten SEK-Beamten waren stets doppelt gesichert. Die behauptete Lebensgefahr war erfunden. Kein einziges Mal hat Ella mit ihrem Fuß den Kopf eines Beamten getroffen.
Es geht weiter und Ella erreicht den nächsten Baum. So, und hier machen wir auch mal einen kurzen Schnitt. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das hier ist der Polizeibeamte K214. Vor Gericht hat er angegeben, durch dieses Gerangel mit Ella in Lebensgefahr gewesen zu sein. Dass er hätte abstürzen können, 15 Meter tief. Wir haben uns das mal auch auf Video angeguckt und mit den Aussagen verglichen. Und die Situation sah ungefähr aus wie folgt. Seht ihr diese blaue Kurzsicherung? Die ist in der Traverse eingeklickt und zwar in derselben, wie Ella eingeklickt war. Selbst wenn da von den anderen Sicherungen irgendwas abgerutscht wäre, wäre er immer noch redundant in der Traverse gesichert und hätte zu keinem Zeitpunkt runterfallen können. Das ist eine glatte, dreckige Lüge gewesen. Ella steigt um auf die nächste Traverse und zack, der nächste Zugriffsversuch. Und er greift eine Bandschlinge, die an Ellas Gurt hängt, und fängt direkt an, heftig daran zu ziehen. Und hier entsteht jetzt das große Gerangel und der Kampf um die Bandschlinge.
Es folgen eine detaillierte Rekonstruktion der Geschehnisse und ein Bericht über den Verlauf vor Gericht. Alles belegt mit den Polizeiaufnahmen und Gerichtsdokumenten, die der Verteidigung zugänglich waren. Ella wird, wie auf den Polizeivideos zu sehen, mehrfach von den SEK-Beamten in Lebensgefahr gebracht. Sie flieht mehrfach über Traversen. Das sind zwischen den Bäumen gespannte Seile auf Kopf- und Fußhöhe, die zum Überbrücken weiterer Entfernungen in den Baumwipfeln genutzt werden. Schließlich schafft es ein SEKler, Ella an einem Baum in die Enge zu treiben.
Als Ella den achtlos A42 genannten, zum Sterben verurteilten Baum erreicht, ist K214 schon einige Zeit dort. In aller Ruhe hat er sich eine Sicherung angelegt. Er ist also in keiner Sekunde der Auseinandersetzung ungesichert, konnte folglich auch nicht herunterfallen. Der wichtigste Anklagepunkt und der Hauptgrund für ihre lange Haft: eine Lüge. Sie fand sich in der Vernehmung, in der Anklageschrift und wurde auch vor Gericht wiederholt. Auch die im Prozess behauptete Todesangst war folglich frei erfunden, sorgte aber für den nötigen emotionalen Druck auf das Gericht. Die Sicherung ist auf den Polizeivideos deutlich zu erkennen und die lagen Gerichten und Staatsanwaltschaft von Beginn an vor. Es gibt in den Gerichtsakten sogar einen passenden Screenshot, auf dem genau diese Sicherung bestens zu sehen ist. Weitere Kameras erfassten, wie sich K214 später umsicherte, die erste entfernte und an anderer Stelle fixierte. Auch das mehr als deutlich.
Der zweite Beamte kommt zwar erst im Laufe des Gerangels hinzu, war aber schon beim Erreichen von Ella nicht mehr absturzgefährdet, weil sein Halteseil über Ästen und der Traverse lag. Zusätzlich baute er sich eine weitere Sicherung ein. Ohne Sicherung einzugreifen wäre lebensmüde, seiner Ausbildung widersprechend und von daher sehr erstaunlich gewesen. Kurze Zeit später greift er in die Auseinandersetzung ein. Seine Sicherung ist gut zu sehen. Trotzdem behauptet er später, dass ein vermeintlicher Kniestoß ins Gesicht, der sogar nach Auffassung des Gerichts auf keinem Video zu sehen ist, ihn hätte zum Absturz bringen können.
Das Gericht aber wischte die Tatsache, dass kein Knietritt auf den Videos zu sehen war, einfach weg. Der ach so glaubwürdige Zeuge sei ein ausreichender Beweis. Dabei war die Glaubwürdigkeit auch aus anderen Gründen längst erschüttert. So behauptete D111, sich unterhalb von Ella am Baum befunden zu haben. Eine Story, die durch die Videos klar widerlegt wird, aber erlogen werden musste, um einen Kniestoß gegen den Kopf überhaupt denkbar zu machen. Hinzu kam ein absurdes Hin und Her hinsichtlich einer Verletzung durch den vermutlich erfundenen Kniestoß. Die Anklageschrift hatte nämlich ein Hämatom an der Wange von D111 behauptet.
Dabei hatte er nach den Vorfällen laut Akte in der unmittelbar folgenden Vernehmung gar nichts von einer Verletzung erwähnt. Ein vernehmender Beamte notierte dann, dass ein Hämatom an der Wange entstanden wäre. Als Zeuge vor Gericht behauptete D111 dann, eine schmerzende Nase davongetragen zu haben. Offenbar waren die Beteiligten beim Lügen noch nicht richtig in Übung.
Doch am Ende behaupteten Zeuge und Gericht, alles sei vermutlich nur ein Missverständnis gewesen. Wobei laut Urteil gleich noch eine Schwellung hinzugedichtet wurde. Nicht viel anders steht es um die Verletzung von K214, also dem SEKler, der sich ungesichert in das Abenteuer einer Festnahme in luftiger Höhe gestürzt haben, dann mehrfach getreten und einmal vom Fuß am Kopf getroffen worden sein und Todesangst gespürt haben will. Von ihm handelt das mysteriöse Attest, bei dem durch Schwärzung die Ladung des behandelnden Arztes als Zeuge verhindert wurde. Doch nicht nur das ist merkwürdig.
Mehrere Tage arbeitet K214 noch weiter, er kletterte Bäume und räumte weitere Personen. Die Zerrung, die er später behauptet und die von der Staatsanwaltschaft in den Verfahren zur Inhaftierung als nicht unerhebliche Verletzung bezeichnet wird, bemerkte er tagelang erstmal gar nicht. Später wird als Erklärung angegeben, das Adrenalin hätte den Schmerz verdrängt. Auch am Feierabend und morgens beim Frühstück oder Zähneputzen.
Das Attest nennt als Datum der Verletzung den 27.11. Tatsächlich war K214 auch da wieder im Danni und wurde fotografiert. Doch obwohl alles dafür spricht, dass die Zerrung am 27.11. oder noch wahrscheinlicher nie entstand, reichte es für das Gericht, alles auch hier Ella zuzuschieben, die am 27.11. längst im Gefängnis saß.
Im Gerichtsverfahren setzte K214 dann noch einen drauf und berichtete nun auch von Schürfwunden an den Händen, trotz Handschuhe, deren Tragen er aber auch erst auf Nachfrage der Verteidigung einräumte. Waren auch die durch das Adrenalin zunächst tagelang unsichtbar?
Bei der Vernehmung, 3 Stunden nach seinem Einsatz gegen Ella, hatte K214 noch zu Protokoll gegeben, gar nicht verletzt worden zu sein. Daher bleibt als Fazit: Alle beteiligten SEKler fantasierten die Todesgefahr gezielt herbei und schmückten sie mit weiteren Märchen aus. Die Justiz ignorierte alle Gegenbeweise, darunter die Videos, viele Widersprüche in den Akten und die Beweisanträge der Verteidigung.
Von den mehreren Tritten, die zuerst in mehreren Polizeiprotokollen, dann im Haftbefehl und schließlich in der Anklage benannt werden, ist nur ein einziger tatsächlich auf den Videos zu sehen. Alle anderen gab es nicht. Sie wurden im Belastungseifer erfunden.
Was zu sehen ist, ist ein langes, mal mehr, mal weniger wildes Gerangel. Ella wurde von K214 mit einer Bandschlinge an einem Ast fixiert, um ihre Flucht zu unterbinden.
Alle Handlungen, die von Ella ausgehen, fügen sich einem Ziel, sich wieder loszubinden. Dafür kassiert sie ein ums andere Mal Schläge, einmal sogar mit einem Seil, an dessen Ende sich ein Metallring befindet.
Genau diesem Ziel folgt auch der ausgestreckte Fuß, der am Ende der Gerichtsverhandlung als einziges übrig blieb. Ganz unaufgeregt wurde eine Lüge nach dem anderen im Gerichtssaal aufgedeckt, trotzdem hielt das Gericht alle Zeugis für glaubwürdig. Und bei der einen Fußbewegung hielt es daran fest, dass es ein gezielter Tritt gewesen sei, der auch getroffen habe und der SEKler wegen fehlender Sicherung hätte herunterfallen können. So schickte das Gericht Ella in den Knast.
Wer sich die Videos aber genau anguckt, sieht zweierlei. Erstens ist es kein Tritt, sondern die Fußbewegung wird in einer Weise ausgeführt, dass er mehr wie ein Wegdrücken als ein Tritt erscheint. Das passt dann auch zu Ellas Ziel, den SEKler wegzudrücken, um sich dann losmachen zu können.
Zum Zweiten wird klar, der Tritt trifft nicht. Der SEKler, dessen Sicherung auch bei dieser vor Gericht mehrfach betrachteten Sequenz gut zu sehen ist, weicht aus und macht sofort mit seinen Angriffen weiter.
Ella wird an Händen und Füßen gefesselt, lange Zeit in einer Position hängen gelassen, die einen Blutstau in ihren Beinen wahrscheinlich werden lässt und schlussendlich mit einer sogenannten Rettungswindel vom Baum gelassen. Die SEKler verlassen den Baum bequem per Hubsteiger. Warum dieser nicht schon vorher zum Einsatz kam, ist unklar. Am Ende dieses Schauprozesses steht ein Urteil von 2 Jahren und 3 Monaten. Die eingangs erwähnte Berufungsverhandlung kürzte das Strafmaß lediglich auf 1 Jahr und 9 Monate ab. Vor einer Woche wurde bekannt, dass die Verteidigung in die nächste Revisionsrunde vom Oberlandesgericht in Frankfurt zieht. Zum Schluss einige Auszüge aus dem Brief von Ella, der zu Beginn der Veranstaltung im Projekt Schellingstraße verlesen wurde.
Eine der häufigsten Beschwerden, die ich im Gefängnis höre, lautet in etwa so: Warum haben die nur so eine kurze Strafe bzw. Bewährung bekommen, während ich das Dreifache bekommen habe und keine Bewährung? Meine übliche Antwort darauf verweist auf die harte Realität der gesellschaftlichen Werte. Nun, die Person, die die Frau vergewaltigt oder das Kind missbraucht hat, hat niemandem einen direkten finanziellen Schaden zugefügt. Während du, liebe Freundin, Dinge gestohlen hast, die in Geld bewertet werden. Der Staat verurteilt die Missachtung des Privateigentums, aber er kümmert sich nicht nur nicht um die Ausbeutung von Körpern, was sich in angemessenen Strafen niederschlagen würde. Man muss auch nicht weit schauen, um zu erkennen, dass diese überwiegend bevorzugten Werte gebilligt werden. Wenn wir uns diesem verzerrten gesellschaftlichen Kompass stellen und sehen, wohin er uns gebracht hat, nämlich in ein System, das Dinge, die uns gehören, viel mehr wertschätzt als uns, die wir zueinander gehören? Ist es effektiver, wenn wir zurück an den Anfang gehen und einen Weg dorthin finden, wo wir lieber sein möchten? Vielleicht leben und sterben wir glücklicher, ohne die Bedrohung von unseren Lieben durch Ketten oder Käfige jeglicher Art getrennt zu sein? Wie jeder Prozess beginnt auch die gegenseitige Hilfe nicht mit einem Gespräch, sondern mit einer Überzeugung, die zu einer Sichtweise, einem Sein, einem strategischen Prinzip und einer gefühlten Realität wird. Bei den Aborigines in Australien gibt es keine Worte wie Bitte oder Danke wie bei uns. Denn wenn ein Wunsch zu einer gemeinsamen Absicht wird, werden diejenigen, die dazu in der Lage sind, diesen Wunsch ohne Betteln erfüllen. Und sie erwarten zweifellos, dass sie an dem Nutzen teilhaben. Wenn bei den amerikanischen Ureinwohnerinnen einer eine unbekannte Nussart oder Grasart mitbringt, sagen sie nicht, was ist das, wie bei von Menschen hergestellten Gegenständen, sondern wer ist das, da sie sofort die Verantwortung der Lebenden füreinander erkennen. Diese Verantwortung gegenüber allen Lebewesen zu erkennen und wahrzunehmen bedeutet, die gegenseitige Missachtung zu unterbrechen, den Vorrang zugunsten des anderen neu zu ordnen und soziale Traumata zu heilen. Ich lasse euch mit einer Frage zurück, um diese Revolution in Gang zu setzen. Wie ist es, sie zu sein?
In Zeiten des Dämmerlichts die Integrität bewahren, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Richtiges tun illegal, wer wird über uns urteilen? Terror oder Widerstand? Die Helden von heute wurden noch gestern Verräter genannt. Die Helden von heute wurden noch gestern Verräter genannt. Panzer und Bomben entschärfen, Menschen über Grenzen bringen, die wahren Verbrecher entlarven, sie zur Verantwortung zwingen, Deportationen blockieren, intervenieren, Banden bilden, um gemeinsam Mut zu finden, anstatt zu verlieren. Gegen Menschenhass gerade stehen, auch wenn es heute nicht dich betrifft, auf der Straße nicht weitergehen. Wenn der Faschismus ein Gift verspritzt, wollen beim Racial Profiling in den Weg treten. Nein sagen, ungehorsam wagen, sich nicht vertragen, es nicht vertagen, stürmische Zeiten erwarten. Linien ausradieren in Köpfen und auf Landkarten Alternativen entwerfen. Während sie die Repression verschärfen, mehr als nur dagegen halten, Räume schaffen, selbst verwalten, Hände halten, Flyer falten. Den Kopf über Wasser halten, wenn der Regen runterprasselt, Solidarität hochhalten, wenn sie mit den Säbeln rasseln. In Zeiten des Dämmerlichts die Integrität bewahren, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Richtiges tun illegal, wer wird über uns urteilen? Terror oder Widerstand? Die Helden von heute wurden noch gestern Verräter genannt. Die Helden von heute wurden noch gestern Verräter genannt. Zerstörungen entgegentreten, Konzernen das Handwerk legen, wertvolle, komplexe Systeme und Netze deren Teil. Wir sind auch als solche zu schätzen, wissen mehr als man sehen kann. 7 Generationen bangen und hängen an diesen Petitionen, Auktionen und Rebellionen dran. Wir sind mehr als man sehen kann. 7 Generationen bangen und hängen an Petitionen, Aktionen und Rebellion dran.